sind. Wir haben unsere Sendung genannt Wahlen in unsicheren Zeiten und gefragt, hat die Ampel die Quittung für ihre Krisenpolitik bekommen? Denn wir hören ja, dass die bundespolitischen Implikationen gewaltig waren. Dazu sind bei uns der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, die Vorsitzende von Bündnis 90, die Grünen, Ricarda Lang, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Jens Spahn, die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach und der stellvertretende Chefredakteur der Weltgruppe Robin Alexander. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich möchte mit Ihnen beginnen, Frau Reuschenbach. Im Vorhinein haben ja schon alle gesagt, selbst die Spitzenkandidaten und Spitzenkandidaten, die Wahl in Niedersachsen sei so stark bundespolitisch geprägt wie vielleicht kaum eine Wahl zuvor und könnte leicht eine Art Quittung für die Krisenpolitik der Ampelregierung werden. Nun kommt raus, SPD und Grüne kommen einigermaßen ungeschoren davon oder gewinnen sogar Prozentpunkte hinzu. Und die FDP verliert, liegt derzeit bei 4,8%, ist also gar nicht mehr im Landtag vertreten. Was sagt uns das jetzt?
Naja, vielleicht, dass die Frage doch nicht ganz so einfach zu beantworten ist, wie sehr wirklich diese bundespolitischen Einflüsse sind. Was wir sehen ganz klar ist, dass Stefan Weil etwas sich zunutze machen konnte, was wir auch in anderen Landtagswahlen gesehen haben. Wir sprechen vom sogenannten Amtsinhaberbonus, der dann doch auf der Zielgerade immer noch ein Stück weit dank Popularität, Vertrauen, Bekanntheitswerten vielleicht den entscheidenden Punkt geben kann, um den Vorsprung nochmal auszubauen. Wir sehen bei zwei anderen Parteien, bei den Grünen und ich würde auch sagen ganz klar bei der AfD sehr wohl bundespolitische Einflüsse aus den letzten Wochen. Aber ich würde mich doch ein bisschen verwehren zu sagen, das ist jetzt insgesamt eine rein bundespolitische Wahl gewesen, sondern sie hat stark von bundespolitischen Themen sich beeinflussen lassen. Aber wir sehen eben auch doch landespolitische Anteile zumindest. Und ich finde, die müssen erwähnt werden, weil das Ganze eben doch differenzierter ist, als zu sagen, ja, das ist jetzt die Abstimmung über die Bundespolitik, denn es ist eben eine Landtagswahl.
Robin Alexander, wie geht Ihre Erklärung, dass der Frust, ich bleibe kurz bei, über die Ampelpolitik, denn wir fragen hier in Berlin eher nach den bundespolitischen Auswirkungen, vor allem der FDP schadet, derweil die Grünen mutmaßlich in die nächste Staatskanzlei einziehen werden und die SPD weiter regieren kann?
Ich glaube, für die Grünen ist das Ergebnis nicht so gut, wie es aussieht, weil das wird ja immer gemessen an der letzten Landtagswahl und die war für die Grünen nicht so der Hit. Im August standen die Grünen noch bei 20%. Wenn man sich vorstellt,
20. In den Umfragen.
Ja, in den Umfragen. Wenn man sich überlegt, vor der Bundestagswahl hatten die Grünen den Anspruch, die SPD strukturell abzulösen als führende Kraft im linken Lager, hatten eine eigene Kanzlerkandidatin. Und jetzt ist die SPD wieder doppelt so groß wie die Grünen. Also es ist wieder die alte Juniorrolle da. Ich glaube also nicht, dass das ein ideales Ergebnis für die Grünen ist. Ich finde aber, und vielleicht nehme ich mal einen Vergleich, 1998, als Rot-Grün begonnen hat, gerieten die ganz schnell ins schwere Wasser und dann haben die Landtagswahlen verloren. Roland Koch in Hessen, Christian Wulff in Niedersachsen hat die CDU sich richtig stark dagegen erneuert. Und jetzt ist die Ampel wieder in schweren Wassern und die Zeiten sind ja viel schwieriger. Und es gibt diesen Frust, nur der ist nicht zur CDU gegangen. Das ist das Interessante, sondern zur AfD. Und ich glaube, das ist auch das wirklich Neue jetzt.
Herr Klingbeil, Sie kommen aus Niedersachsen und sind Parteivorsitzender, gucken also aus zwei Perspektiven auf das Ergebnis heute. Julia Reuschenbach hat es gesagt, den Abend über haben wir es auch immer und immer wieder gehört, es ist Stefan Weils Erfolg. Warum kriegt Olaf Scholz das nicht hin, was Stefan Weil in den Augen der Wählerinnen und Wähler zumindest augenscheinlich ganz gut kann, nämlich die Menschen für sich und seine Politik zu begeistern?
Also erstmal in der Tat, das möchte ich unterstreichen, war es eine Landtagswahl. Also wir haben jetzt ja verschiedene Erklärungen gehört in den letzten Wochen auch, dass es eine Abstimmung über die Ampel ist. Aber ich war selbst wahnsinnig viel in Niedersachsen unterwegs. Bundespolitische Themen haben echt eine entscheidende Rolle gespielt. Aber am Ende wussten wir in Niedersachsen immer, wir entscheiden, wer künftig das Land führt. Und das ist die Entscheidung gewesen, um die es heute ging. Bundespolitisch haben die Themen alle eine Rolle gespielt. Und wenn Sie jetzt den Bundeskanzler ansprechen, das ist eine Bundesregierung, die mit seit 10 Monaten jetzt im Amt ist. Ich glaube, es gab noch nie eine Regierung, die so viele Krisen am Anfang zu bewältigen hatte. Wir wissen, was wir leisten müssen, aber da sind wir mittendrin. Ja, es geht jetzt gerade um die Frage, wie kriegen wir den Gaspreis runtergedrückt? Wir haben in 10 Monaten 3 Entlastungspakete mit 95 Milliarden auf den Weg gebracht. Also eine wahnsinnige Verantwortung, die im Bund da ist. Aber Olaf Scholz stand in Niedersachsen nicht zur Wahl, sondern Stefan Weil und Bernd Altusmann und andere standen zur Wahl. Und da gibt es heute ein klares Votum, über das ich mich auch sehr freue.
große Themen waren, das haben die Befragungen von Infratest DIMAG ergeben, die Energieversorgung. Das ist natürlich zuallererst ein bundespolitisches Thema, hat Stefan Weil gerade in den Tagesthemen auch gesagt. Das kann alleine ein Land nicht lösen. Außerdem muss man sagen, die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung ist groß. Wir können uns ja mal die Zahlen anschauen. Bundesweit sind es 68% der Befragten, die weniger oder sogar gar nicht zufrieden sind mit der Arbeit der Bundesregierung. 54% der Niedersachsen sehen das auch so. Es war eigentlich eine Landtagswahl, Herr Spahn, aber die CDU in Niedersachsen hat sie ganz dezidiert zu einer Abstimmung über die Ampelregierung gemacht. Was fehlte Bernd Altusmann, dass er die Vorlage, die große Unzufriedenheit, also den Elfmeter für die CDU nicht reinmachen konnte?
Also es ist ohne Zweifel erstmal für uns ein bitteres Ergebnis, auch eines der schlechtesten in Niedersachsen, die wir je hatten. Bernd Altusmann hat ja auch heute Abend noch Verantwortung dafür übernommen. Dafür hat er auch unseren Respekt, er hat gekämpft in den letzten Monaten, hat aber jetzt eben gesagt, er übernimmt die Verantwortung, tritt zurück. Man muss einfach anerkennen, das ist Stefan Weil gelungen, tatsächlich in dieser bundespolitischen Stimmung, die ja auch Sie gerade gezeigt haben, tatsächlich das zu einer Wahl über den Ministerpräsidenten zu machen und damit eben die Zustimmung zu schaffen. Und es ist uns andersrum nicht gelungen, die Wut, die da ist, Protest, die da ist, Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, die da ist, tatsächlich eben dann sozusagen umzumünzen, auch in Stimmen für die Union. Und das müssen wir auch dann selbstkritisch aufarbeiten, auch wie weit das vielleicht noch damit zusammenhängt, ein Jahr nach der Bundestagswahl, nach 16 Jahren Regieren, noch nicht wieder in der Kompetenzvermutung, um es mal so zu nennen, so zu sein, dass die Leute sagen, dann wählen wir die. Also wir haben da was aufzuarbeiten, das ist kein gutes Ergebnis für uns. Ich wünsche mir aber sehr, und den Eindruck habe ich auch nicht, aber dass das jetzt nicht zu einer Selbstzufriedenheit führt der Ampelregierung nach dem Motto, wir machen alles richtig. Weil was uns alle umtreiben muss, ist diese große Unzufriedenheit, die da ist, auch dieses Ergebnis für den rechten Rand. Und das hat ja was damit zu tun, dass da viel Unsicherheit ist, viel Sorge ist. Die Heizperiode hat offiziell am 1. Oktober begonnen. Viele wissen immer noch nicht, was sie bei den Gas- und Strompreisen erwartet. Und das geht auch tiefer. Man spürt, dass dieses große Versprechen der Bundesrepublik, das auch Zusammenhalt bedeutet hat für dieses Land, Wohlstand in der Breite, dass das gerade bröckelt. Und zwar nicht nur über diesen Winter, sondern es hier wirklich um die Substanz geht. Bleiben wir Industrieland? Bleiben wir wirtschaftlich so stark? Das spüren viele. Da ist viel Unsicherheit. Und gleichzeitig sehen sie noch nicht, dass damit Führung darauf geantwortet wird. Und das muss uns gemeinsam umtreiben.
Frau Lang, wie viel wäre für die Grünen drin gewesen, wenn Robert Habeck zuletzt nicht so geschwächelt hätte? Denn Robin Alexander hat die Umfragen aus dem Sommer angesprochen. Da lagen sie bei 22%.
Na klar, hätten wir uns da ein paar Prozent mehr gewünscht. Aber man muss ganz klar sagen, das ist für uns ein starkes Ergebnis. Es ist das historisch Beste, was wir hatten in Niedersachsen. Und wir sind die einzige demokratische Partei, die zugenommen hat in Zeiten wie diesen. In Zeiten, die auch für uns nicht einfach sind. Und vor allem geht es jetzt für uns daraus, was folgt eigentlich daraus? Und da muss ich ganz klar sagen, wir sehen aus unserer Sicht einen Auftrag, Verantwortung zu übernehmen in Niedersachsen. Und ich glaube, wir sehen vor allem eine sehr, sehr große Chance für dieses Bundesland. Denn Niedersachsen hat ein riesiges Potenzial. Das ist unter der Großen Koalition an zu vielen Stellen liegen geblieben. Und jetzt können wir hoffentlich auch mit Rot-Grün dieses Potenzial nutzen, also Niedersachsen zum Vorreiter machen bei den erneuerbaren Energien, bei der Transformation der Wirtschaft, bei einer ökologischen Landwirtschaft. Und wir stehen jetzt bereit, diese Verantwortung zu übernehmen, so wie wir es auch im Bund tun.
Jetzt sind Sie aber geschickt der Frage ausgewichen, wie groß der Anteil von Robert Habeck an dem Ergebnis ist, was dann eben doch nicht so gut ausfiel, wie es die Umfragen im Sommer noch prophezeit hatten. Dessen vermurkste Gasumlage hat ja eine Rolle gespielt, auch dann für viele die wackelige Position in der Frage, ob und welche Atomkraftwerke wie weiterlaufen wollen, sodass aktuell, können wir uns auch mal anschauen, nur noch 42% der in Niedersachsen befragten Menschen finden, Habeck sei seiner Aufgabe als Wirtschaftsminister überhaupt gewachsen. Ist er nicht der Richtige fürs Amt und zieht den Schnitt der Grünen inzwischen runter?
Selbstverständlich ist er der Richtige. Dass wir überhaupt heute an einem Punkt sind, wo wir darüber diskutieren können, ob dieses historisch beste Wahlergebnis eigentlich ein gutes Wahlergebnis ist, das liegt daran, wie wir uns als Grüne in den letzten Monaten in dieser Regierung, aber auch in den letzten Jahren mit Annalena Baerbock, mit Robert Habeck aufgestellt haben, bereit zu sein, Verantwortung zu nehmen. Und ja, das auch in stürmischen Zeiten. Und es ist klar, wenn jemand im Sturm steht und Verantwortung übernimmt, dann wird man dabei auch mal nass. Und Robert Habeck, der übernimmt gerade für multiple Sieple Griesen in diesem Land Verantwortung.
Zieht dabei er zu ruckelt viel es an auch sich mal. Eigentlich?
Nein, er zieht das an sich, wofür wir gerade Verantwortung übernehmen müssen. Das ist eine Energiekrise in diesem Land, die ja eine Ursache hat, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Wladimir Putin. Mhm. Und er sagt, hier decke ich nicht den Kopf in den Sand, hier zeige ich nicht mit dem Finger auf andere und sage, ihr müsst das jetzt klären, ihr müsst das lösen, sondern ich gehe voran, jetzt gehen wir Gaspreisbremse auf den Weg, die Entlastungspakete wurden genannt, wenn LNG-Terminals gebaut werden und Gasspeicher gefüllt werden. Und ich muss sagen, mir ist ein Vizekanzler, mir ist ein Wirtschaftsminister, der Verantwortung übernimmt, auch wenn es da mal ruckelt, tausendmal lieber, als wenn er sich hinstellen würde, nichts machen, um am Ende sagen zu können, ich war es nicht.
Aber trotzdem, wenn 42% finden, er ist dem Amt nicht gewachsen, ist das ja kein tolles Ergebnis.
Aber er beweist ja an ganz vielen Stellen, dass er diesem Amt gewachsen ist. Er beweist das, wenn wir uns die Gasspeicherstände anschauen. Er beweist das, wenn wir jetzt in einer riesigen Geschwindigkeit, ich war letzte Woche im Wahlkampf bei Salzgitter AG unterwegs, die ja jetzt die Röhren für die LNG-Terminals gebaut haben, die gesagt haben, das kennen wir sonst überhaupt nicht, in so einer Geschwindigkeit zu arbeiten. Mhm. Und vor allem beweist er es damit, dass wir jetzt gerade schwierige Schritte gehen in dieser Krise, als Grüne, er als Wirtschaftsminister. Aber wir den langen Blick dabei nicht verlieren. Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn ja, wir müssen den Menschen jetzt gerade Sicherheit geben. Wir müssen ihnen Sicherheit geben, wenn es darum geht, wie wir durch den Winter kommen. Aber wir müssen auch Sicherheit aufbauen für die nächsten Jahre. Das tun wir und ich hoffe, dass wir das jetzt auch in Niedersachsen tun.
Herr Alexander, diese Woche war es schon so, dass Robert Habeck den Kabinettsbeschluss über den Weiterbetrieb der zwei süddeutschen Atomkraftwerke nicht durchbekommen hat. Der wurde wieder runtergenommen vom Kabinettsbeschlusslagentisch, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Wird das jetzt noch schlimmer, dass FDP und Grüne von mir aus auch vor allen Dingen in der Frage der Kernkraft echt gegeneinander arbeiten?
Wenn man gesehen hat, was Christian Lindner und andere Liberale heute schon gesagt haben, dann drängt sich dieser Eindruck auf, weil die FDP hat ja augenscheinlich die Analyse gemacht, wir kommen in dieser Koalition nicht genug vor und wir werden mit SPD und Grünen verwechselt und das mögen unsere Wähler nicht. Und da ist die Versuchung nahe, Profil gegen die eigenen Koalitionspartner aufzubauen. Und das ist eine große Falle für die FDP, weil in dieser Grube saß ja jahrelang die SPD. Die SPD hat jahrelang mit der Union regiert, durchaus auch viel durchgesetzt, aber es gab immer jemanden in der SPD, der gesagt hat, ich will es aber noch mehr. Und das haben die Wähler nicht verstanden, weil entweder ist man für die Wähler Regierung oder Opposition. Und die gleiche Falle oder die gleiche Grube gräbt sich gerade die FDP.
Interessant, dass Sie es ansprechen. Wir haben einen Ausschnitt rausgesucht, was Christian Lindner heute Abend im Ersten gesagt hat. Vielleicht, dass wir uns klar machen, zu dem Zeitpunkt schien die FDP noch im Landtag drin zu sein. Und da sagt er was ganz Interessantes.
Auf die Frage, ob die FDP sich in der Ampelkoalition nun stärker profilieren wolle, antwortete Lindner:
Das war jetzt gerade Ihr Wort und nicht meins, dass wir uns stärker profilieren wollen. Das mache ich mir nicht zu eigen, sondern ich sage, wir überdenken die Rolle der FDP in der Koalition, aber wir bleiben unseren Überzeugungen treu. Zum Beispiel haben wir jetzt aus Niedersachsen keinen Rückenwind bekommen für unsere Forderung, die sicheren und klimafreundlichen Kernkraftwerke weiter zu betreiben. Auch die Wählerinnen und Wähler, die das in der Sache wollen, haben nicht die FDP in der Koalition gestärkt. Trotzdem bleiben wir bei den physikalischen und ökonomischen Argumenten, die dafür sprechen.
Herr Klingbeil, wenn er sagt, wir überdenken die Rolle der FDP in der Koalition, klingt das in Ihren Ohren nach einer Drohung?
Nee, so sehe ich das nicht wahr. Aber natürlich, das weiß ich doch auch, dass so ein Wahlergebnis, und wir hatten ja nun auch viele nicht gute Wahlergebnisse in den letzten Jahren, dass das zu Nachdenkprozessen führt, dass das sicherlich zu Debatten führt. Und da muss man doch nicht drum herum reden, dass das für die FDP, wenn sie jetzt nicht in den Landtag kommen, ein bitteres Ergebnis ist. Ich hätte mir das anders gewünscht. Aber ich will noch mal unterstreichen, worum es in dieser Ampel geht. Wir haben im Koalitionsvertrag vieles auf den Weg gebracht, wo wir sagen, wir holen auch Rückstand der letzten Jahre auf. Digitalisierung, die Frage Innovationspolitik, aber auch die Frage der Energiepolitik. Da muss vieles anders werden. Das haben wir schon im Koalitionsvertrag festgelegt. Dieser Krieg, den Putin angefangen hat, der erhöht noch mal die Dynamik gerade. Und deswegen ist das, was wir im Koalitionsvertrag gesagt haben, dass wir jetzt massiv in den Ausbau der Erneuerbaren gehen, das ist ja der richtige Weg. Und da ist
aber er spricht von Kernkraft.
Das, was wir tun müssen, und das waren wir uns einig im Koalitionsvertrag mit drei Parteien, dass wir die Erneuerbaren ausbauen müssen, dass wir da eine viel größere Geschwindigkeit brauchen als in den letzten Jahren. Das wird Deutschland über Jahrzehnte ökonomisch stark machen, wenn wir unsere Vorteile bei den Erneuerbaren ausbauen. Dass wir gerade eine schwierige Entscheidung zu treffen haben, was die drei Atomkraftwerke angeht, dass Robert Habeck da einen Vorschlag gemacht hat, den ich mit trage und wo auch unsere Leute in der Regierung sagen, diesen Weg können wir gehen. Das ist eine pragmatische Lösung, das ist richtig, aber es wird keinen Wiedereinstieg in die Atomenergie geben. Den wird es auch mit der SPD nicht geben. Wir müssen vorankommen bei den erneuerbaren Energien. Und da muss die Regierung jetzt schnell den Haken dran setzen und dann auch diesen Weg gehen. Wir müssen die Potenziale freisetzen, die bei den Erneuerbaren sind. Das wird Deutschland ökonomisch stark machen und uns auch unabhängig machen von anderen Ländern.
Frau Holschenbach, was hören Sie aus den Sätzen von Christian Lindner?
Ja, auf jeden Fall eine Partei in einer ganz schwierigen Situation. Man kann ja den Eindruck haben, dass die FDP im Grunde nahezu permanent in so einer inneren Opposition ist zu dem Bündnis, das sie gerade vor 10 Monaten geschlossen hat. Und das macht es nicht leichter. Also einerseits jetzt auch in Niedersachsen beispielsweise gegen dieses Bündnis Wahlkampf zu machen. Also Christian Lindner hat ja gesagt, er will Niedersachsen in der Mitte halten, will verhindern, dass es links regiert wird und rot-grün verhindern, mit denen man aber gleichzeitig im Bund zusammenarbeitet. Das ist in der Außenwirkung für eine Partei extrem schwierig, sowohl für die eigenen Anhänger, aber natürlich auch für jene, die man vielleicht darüber hinaus gerne für sich gewinnen und mobilisieren möchte. Und ich bin mir nicht sicher, ob es noch viel Platz nach oben gibt an, ich sag mal, Profilierungsoptionen. Denn wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass die Koalition nach außen wirklich ein sehr schwieriges Bild abgegeben hat. Und da würde ich auch noch mal erinnern wollen an die Koalitionsverhandlungen, die ja verbunden waren mit diesem, ihre Erzählung von Aufbruch und von Fortschritt. Das sollte aber ja auch den Stil umfassen. Das war dezidiert der Anspruch, den man sich selbst auferlegt hat. Und dem ist man in den letzten Monaten gerade im Zusammenspiel von Grünen und FDP meines Erachtens nicht gerecht geworden. Und sollte die Partei jetzt wiederum noch mal versuchen, also die FDP versuchen, sich weiter innerhalb dieses Bündnisses zu profilieren, dann glaube ich, ist die Zusammenarbeit gerade nach außen auf öffentlicher Bühne sehr schwierig. Und das in Zeiten, in denen sich eine Regierung das eigentlich nicht erlauben kann.
Frau Lang, was hören Sie aus den Sätzen von Christian Lindner, der doch ganz klar sagt, er wird nicht aufhören, für den Weiterbetrieb aller 3 AKW zu kämpfen und nicht nur für einen Streckbetrieb, sondern er meint einen Weiterbetrieb und will auch prüfen lassen, 2 der 3 dieses Jahr stillgelegten Atomkraftwerke vielleicht zu reaktivieren und will prüfen lassen, ob das geht. Geht noch mehr Zeit mit innerkoalitionärem Streit jetzt drauf, in einer der schwersten Krisen der Nachkriegszeit?
Das sollte auf jeden Fall nicht passieren. Also ich glaube, erstmal muss man festhalten, dass die beiden Parteien, die ganz stark mit dem Wiedereinstieg in die Atomkraft Wahlkampf gemacht haben, das waren die CDU und die FDP, damit nicht gewonnen haben, dass es dafür kein Votum von den Wählerinnen in Niedersachsen gab. Es liegt ein klarer Vorschlag auf dem Tisch.
Bundesweit wissen Sie aber, es gibt eine Mehrheit.
Es liegt ein ganz klarer Vorschlag auf dem Tisch mit der Einsatzreserve für die Versorgungssicherheit. Ich hoffe, dass wir jetzt so schnell wie möglich, denn die Betreiber brauchen Sicherheit, die Bürgerinnen und Bürger brauchen Sicherheit, diesen Weg auch gemeinsam gehen. Aber vielleicht um an Ihren Punkt einmal anzuknüpfen. Tatsächlich sollte sich, glaube ich, die Art und Weise, wie wir in den nächsten Wochen der Ampel zusammenarbeiten, nicht aus diesem Wahlergebnis speisen, sondern auf der Aufgabe, die wir haben als Ampel. Denn es gibt ja tatsächlich eine Unsicherheit in diesem Land. Das sehen wir an verschiedenen Stellen, wenn wir uns die Umfragen anschauen. Und wir müssen jetzt liefern. Wir müssen liefern, wenn es darum geht, die Gaspreise zu deckeln. Wir müssen liefern, wenn es darum geht, Unternehmen zu unterstützen. Und wir müssen liefern, wenn es darum geht, uns unabhängig zu machen von Wladimir Putin, also die erneuerbaren Energien auszubauen. Und ja, wir haben da in den letzten Wochen nicht das beste Bild abgegeben, was den Umgang miteinander angeht. Das ist vielleicht auch erklärbar. In einer Krisenzeit Dinge neu zu verhandeln, einen Koalitionsvertrag an manchen Stellen auf den Prüfstand zu stehen, jede Partei auch über einen eigenen Schatten springen zu müssen, das ist nicht einfach. Aber das ist mein Anspruch an uns und auch als uns als ganze Ampelregierung.
Aber ist das auch der Anspruch von Christian Lindner, der sagt, er will die Rolle der FDP jetzt überdenken? Also wird er sagen, es war falsch?
Ich glaube, was sein Anspruch ist, das muss er selbst definieren und seine Wahlergebnisse entscheidet. Über sein Wahlergebnis analysiert auch jeder selbst. Aber das ist das, was die Gesellschaft von uns erwartet und sie erwartet es zu Recht.
Also ich werde etwas unruhig, weil ich jetzt zum 3. oder 4. Mal von Ihnen beiden höre aus der Regierung, wir müssen jetzt bald mal entscheiden. Das Hauptproblem ist, und ich behaupte auch eines, was diese Unsicherheit, diese Verunsicherung, auch die Wut zum Teil so stark macht, bis eben hin zu diesen starken Protestwellen, ist ja, dass seit Monaten nicht entschieden wird, auch nicht das Offenkundige entschieden wird. Jeder weiß.
Mit 200 Milliarden Euro.
Darf ich kurz Frau Lang? Ich meine, als wir hier das letzte Mal saßen, im Juli, glaube ich, haben Sie gesagt, wir haben kein Stromproblem. Jeder weiß seit Monaten, wir müssen alles, was in diesem Land Strom produzieren kann, Energie produzieren kann, Biogas, Photovoltaik, Kohle und Kernkraft, nutzen in dieser Krise. Und da braucht es Entscheidungen der Regierung, die es seit Monaten nicht gibt. Jeder weiß, dass am 1.10. die Heizperiode beginnt, dass jetzt die Zeit ist, wo die Leute anfangen, die Heizung hochzudrehen. Dass wir also bei Gas- und Strompreisen für diejenigen, ob im Handwerk oder in den privaten Haushalten, die das nicht leisten können, 60% sagen, sie machen sich Sorgen, ob sie diesen Winter finanziell durchstehen, dass die eine Perspektive brauchen. Und ich bin ehrlich gesagt etwas verwundert, dass sie hier so ruhig sitzen und sagen, wir entscheiden bald. Das hätte schon vor Monaten entschieden werden müssen. Die Konzepte übrigens, die jetzt diskutiert werden, Gasgrundbedarf zum Beispiel für jeden Haushalt, die gibt es auch schon seit März. Und deswegen hat dieses Wahlergebnis mit der Stärkung auch etwa einer AfD auch was zu tun mit einer Regierung, die nicht entscheidet, sondern, und da sind wir beim Stil, die jeden Tag streitet. Ich meine, in der größten, einer der größten Wirtschaftskrisen und größten Krisen dieses Landes streiten der Wirtschafts- und der Finanzminister jeden Tag. Kernenergie, Schuldenbremse, Steuern hoch oder runter. Jeden Tag ist Streit. In einer, wenn manchmal auch Herr Klingbeil sagt ja, wir sollen die Regierung doch unterstützen in dieser Zeit. Da frage ich, welchen Teil der Regierung sollen wir denn unterstützen? Die ist sich ja an keiner Stelle einig. Und deswegen bin ich jetzt bei diesem 5. Mal, wir werden bald entscheiden, dann doch etwas unruhig. Eigentlich hätte schon längst entschieden werden müssen.
Also vielleicht einige Sätze in der Reaktion, weil ich finde, lieber Herr Spahn, es ist schon unredlich zu sagen, dass nichts entschieden worden. Dieser Krieg ist seit Ende Februar. Wir haben in dieser Zeit 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr auf den Weg
gebracht. Gaspreis.
Wir haben 3 Entlastungspakete mit knapp 100 Milliarden Volumen auf den Weg gebracht, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Wir haben dann entschieden, dass wir jetzt 200 Milliarden in die Hand nehmen, um den Gaspreis runterzudrücken. Wie? Arbeitet in diesen Stunden eine Expertenkommission, die morgen Vorschläge machen wird. Wir haben in dieser Zeit 12 Euro Mindestlohn durchgesetzt, was Bürgerinnen und Bürgern auch hilft. 6-7 Millionen, übrigens ohne Zustimmung der Union. Das hilft konkret Menschen abzufedern, was da gerade los ist.
Also ist alles super.
Ich möchte gerne kurz ausreden. Das Einzige, was ich in dieser Zeit als Vorschlag der Union, angekündigt von Friedrich Merz als Oppositionsführer, es geht um einen Wettstreit der besten Ideen, der einzige Vorschlag, der von der Union kam, war im März, wir drehen jetzt die Gaspipelines zu, damit wir es Putin mal richtig zeigen. Hätten wir diesen Weg gegangen, würden wir jetzt gerade nicht über 200 Milliarden reden, sondern müssten viel mehr Geld in die Hand nehmen. Und ich würde mir wünschen, dass die Union auch Rückschlüsse zieht aus diesem Wahlergebnis. Dieser Krawallkurs der letzten Tage, sagen überall dagegen, Pakete blockieren, Bundesländer blockieren, Ministerpräsidenten, wo die Union Verantwortung trägt, auf den letzten Metern nochmal Wahlkampf machen auf dem Rücken von Flüchtlingen.
Das hat dazu geführt, dass die Union heute
in Niedersachsen ihr schlechtestes Ergebnis hat. Ich würde mir wünschen, dass auch die Union ihren Beitrag dazu beiträgt, dass wir jetzt in den nächsten Monaten geschlossen durch das diese Krisen gerne, durchkommen. Dann erwarte ich auch eigene Vorschläge. Ich erwarte einen konstruktiven Kurs, und das erlebe ich bei der Union gerade nicht.
Spahn, und da sollte die CDU auch mal drüber nachdenken.
Also eigene Vorschläge. Wir haben im März gesagt, alle Kohlekraftwerke hochfahren, um Gas zu... Oppositionsarbeit konstruktiv. Kohlekraftwerke hoch, Gaskraftwerke runter. Stand heute sind 2. In Worten 2 Steinkohlekraftwerke nur am Netz. Wir sagen seit Monaten, Kernkraftwerke, Brennelemente bestellen, endlich entscheiden, dass sie länger laufen. Die Beschäftigten brauchen Perspektive, die Versorger müssen wissen, was ist. Wir haben im Juni und im Juli im Bundestag zur Abstimmung gestellt, Biogasdeckel weg, weil die Biogasanlagen in Deutschland könnten 2 bis 3 Millionen Haushalte mehr mit Strom versorgen. Ist jetzt vor ein paar Tagen entschieden worden, haben wir übrigens zugestimmt im Deutschen Bundestag, wie bei anderen vernünftigen Dingen auch. Gasgrundbedarf, 75% Vorjahresverbrauch zu maximal 12 Cent, haben wir schon mehrfach in den Deutschen Bundestag eingebracht, zur Abstimmung gestellt. Ich könnte jetzt fortsetzen. Wir sind echt bereit, mit in Verantwortung zu gehen in schwerer Zeit.
Die Voraussetzung
ist aber, dass man vernünftig miteinander redet und dass Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, ob Herr Kretschmann, Herr Weil übrigens genauso, oder eben Hendrik Wüst, alle 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben gesagt, diese Bundesregierung redet nicht mit uns vernünftig in dieser Krise, um die Dinge umzusetzen. Deswegen finde ich, bei allem, was wir auch mit diesem Wahlergebnis aufzuarbeiten haben, ich empfehle nicht, jetzt selbstzufrieden zu sein, angesichts der Stimmung, die sich auch in diesem Wahlergebnis ausdrückt und vor allem der großen Unsicherheit.
Ich weiß genau, welche Aufgaben
es einige Entscheidungen
haben. Aber einmal hingeguckt, Herr Spahn, was Sie aus dieser Wahl machen wollten, nochmal in Niedersachsen. Nicht Sie persönlich, aber Herr Althusmann und Herr Merz, die das so gesagt haben. Gemeinsam mit der FDP haben Sie gesagt, das soll eine Volksabstimmung werden über die Atomkraft. Was ist denn jetzt das für ein Ergebnis und was machen Sie daraus? Wenn sowohl die FDP als auch die CDU verloren haben.
Das ist ja jetzt tatsächlich, wenn Sie die Wählerinnen und Wähler fragen, da gibt es ja auch Umfragen zu, wonach haben Sie entschieden, war ja tatsächlich Kernenergie jetzt offenkundig nicht das ausschlaggebende Thema. Da können wir uns selbstkritisch fragen, warum wir das nicht stärker zu dem Thema gemacht haben. Aber es ist Stefan Weil gelungen, ich sage es noch einmal, das muss man auch anerkennen. Er ist ja guter Laune, wie wir gerade gesehen haben. Und er hat auch allen Grund zu, Gratulation. Es ist ihm gelungen, das tatsächlich zu einer Abstimmung zu machen, auch über ihn, über seine Arbeit als Ministerpräsidenten. Und die hat er gewonnen. Das war wahlentscheidend. Also wer jetzt Schlüsse zieht, das habe ich ja heute auch schon von Jürgen Trittin gesehen, der ja um sein Lebenswerk kämpft, wenn es um die Kernenergie geht. Wer jetzt Schlüsse zieht, dass daraus nicht die Kernkraftwerke länger laufen sollten. Also jeder, ich habe keinen getroffen, ich war auch viel in Niedersachsen unterwegs, der in Frage stellt, dass man mitten in der größten Energiekrise, bei Rekordstrompreisen, wo Strom offenkundig in Deutschland und Europa knapp ist, dass man dann drei sichere Kernkraftwerke nicht länger laufen lassen sollte. Das hat eine breite Mehrheit in Deutschland.
Stellt sich die CDU unter Friedrich Merz inhaltlich falsch auf?
Ja, dazu müsste man erstmal wissen, wie sie sich aufstellt. Und das gibt wirklich Rätsel auf. Also ich bin neulich zu diesem Parteitag gefahren als Journalist. Und da wurden markige Reden gehalten von Friedrich Merz und von Markus Söder, was die Grünen alles falsch machen, bis zur Frisur von Toni Hofreiter. Und die würden Brokkoli essen. Und man dachte, oh, jetzt geht's aber los. Und dann fingen die programmatischen Debatten an. Und die programmatischen Debatten war die Einführung einer Frauenquote. Und man wollte auf Gleichstellung setzen und nicht Gleichberechtigung. Also programmatisch drehte man nach links, rhetorisch blinkte man nach rechts. So, und ich glaube, dass die CDU tatsächlich noch nicht ihren eigenen Punkt gefunden hat. Und das hat man doch auch in Niedersachsen gesehen. Mhm. Altusmann hat am Anfang gesagt, er möchte mit den Grünen regieren. Mhm. Dann hat er gesagt, er möchte gerne weiter große Koalitionen machen. Dann hatte Friedrich Merz, ich glaube ja aus Versehen, zwischendurch einen Zungenschlag mit dem Sozialtourismus, wo man dachte, es geht nach ganz rechts. Ja, und das hat, glaube ich, die Wähler noch verwirrt. Also die CDU ist ja aus der Merkel-Zeit rausgekommen mit der Vorstellung, wir müssten mal uns auf uns selbst besinnen und programmatisch nacharbeiten. Und so richtig weit sind sie damit noch nicht gekommen.
Schauen wir uns das mal an, was Friedrich Merz gesagt hat, weil man sich da schon fragen konnte, wo soll das jetzt eigentlich hinführen?
Am 26. September sagt Friedrich Merz in einem TV-Interview: Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Von denen mittlerweile eine größere Zahl sich dieses System zunutze machen. Da haben wir ein Problem, das wird größer. Wir haben im Frühjahr darauf hingewiesen, dass dieses Problem entstehen konnte. Die Bundesregierung hat sich taub gestellt. Nur wenige Stunden später versucht Merz, die heftige Kritik an seinen Äußerungen wieder einzufangen. Wenn meine Wortwahl als verletzend empfunden wird, dann bitte ich dafür in aller Form um Entschuldigung. Eine Woche später legt Merz inhaltlich nach, kritisiert Deutschland setze für Zuwanderung die falschen Anreize. Mit der zukünftig Bürgergeld genannten Sozialleistung lohnt es sich auch für Zuwanderer häufig nicht mehr, eine einfache Tätigkeit aufzunehmen. Und genau das zieht die Menschen aus vielen Ländern erst richtig an. Es schafft einen sogenannten Pull-Faktor. Zudem sagt er, in Deutschland leben nun mehr als 84 Millionen Menschen, mehr als je zuvor. Darauf ist die Infrastruktur dieses Landes schlicht nicht ausgerichtet.
Fast minus 6 Prozentpunkte in Niedersachsen. Hilft Ihnen der Hardcore-Populismus, wie Ricarda Lang ihn nennt, von Friedrich Merz also nicht?
Also zuerst einmal, was das Wort Sozialtourismus angeht, hat Friedrich Merz das ja auch klargestellt, sich entschuldigt, eingeordnet. Deswegen frage ich mich schon,
er hat sich nicht entschuldigt. Er hat gesagt,
wenn wir jetzt seit drei Wochen, wissen Sie, was mich dabei eher umtreibt, und das macht dann auch eben andere wieder stark, seit drei Wochen reden wir über dieses eine Wort. Obgleich es, wenn Sie die anderen Zitate nehmen, die Sie gerade genannt haben, objektiv ein Problem gibt. Das ist übrigens die Position der Union auch schon seit vielen, vielen Jahren, dass Zuwanderung wir steuern müssen, dass ein Land, mindestens mal die Europäische Union, Kontrolle darüber haben muss, wer, warum zu uns kommt, dass Sozialleistungen, das, was die letzten zwei Zitate, die Sie gezeigt haben, natürlich unterstütze ich die, weil die ja auch...
Natürlich unterstützen Sie
weil das. Das ist unsere Programmatik, Frau Wild, das ist unsere gemeinsame Position. Wir wollen,
dass es sowas gibt wie Pull-Faktoren.
Darf ich kurz? Wir wollen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Wir wollen nicht Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme. Und ich sage Ihnen was voraus, auch mein Eindruck aus den letzten Tagen in vielen Diskussionen. Wir gehen gerade in eine Rezession. Wir gehen in wirtschaftlich schwierige Zeiten. Und die Frage von Migration und Zuwanderung. Wir sind nach den USA seit Jahren das Land mit der in absoluten Zahlen höchsten Zuwanderung. Jeder, der Deutschland betritt, hat hier ab dem ersten Tag Anspruch auf bestimmte Leistungen. Das macht was mit diesem Land. Die Debatten sind da und wir müssen darüber reden, wie wir Kontrolle haben über das, was passiert. Und natürlich ist jede Erhöhung von Sozialleistungen, die ich sozusagen ohne weitere Gegenleistungen erhalte, auch ein Anreiz dafür, nach Deutschland zu gehen. Warum gehen fast alle, die in der Europäischen Union Zuflucht suchen oder auch aus welchen Gründen auch immer ihre Länder verlassen haben? Das sind ja zwei verschiedene Dinge, ob ich vor Krieg, Verfolgung, politischer Diskriminierung flüchte oder aus anderen Gründen, die ich alle verstehe, aber es sind unterschiedliche Dinge. Warum wollen fast alle nach Deutschland und Schweden? Weil es natürlich auch was mit den sozialen Sicherungssystemen zu tun hat. Und ich finde es richtig und ich finde es wichtig, dass wir darüber auch eine politische Debatte haben. Weil wenn wir sie nicht führen, mit den richtigen Worten führen, aber führen, dann überlassen wir dieses Thema den Vereinfachern.
Aber ganz kurz, genau diese Aussagen, die Sie hier gerade treffen, die zeigen doch, was die Entschuldigungen von Friedrich Merz wert waren. Nichts. Überhaupt gar nichts.
Was war denn falsch?
Erst geht er voraus, er nutzt dieses Wort Sozialtourismus.
Was waren meine
Aussagen? In Bezug auf ukrainische Geflüchtete, also Menschen, die vor diesem furchtbaren Krieg aus einem Land, mit dem Sie sich immer solidarisch erklären, fliehen. Dann entschuldigt er sich, wo man auch sagen muss, für wen soll diese Aussage nicht verletzend gewesen sein. Und danach wiederholt er immer wieder inhaltlich genau diese Aussagen, die mittlerweile widerlegt sind. Wo wir ja sehen, dass es dafür keine Zahlen gibt, die es belegen, dass es in großem Maße einen Sozialbetrug durch ukrainische Geflüchtete gibt. Und diese Populismus, das hat ja Methode. Vorgehen, entschuldigen, zurückrudern, dann wieder rausgehen und damit immer wieder diese Narrative setzen. Und Sie haben vorher gesagt, Herr Spahn, Sie machen sich Sorgen, wenn Sie das Ergebnis der AfD sehen. Ich mache mir riesige Sorgen, wenn ich das sehe. Ich glaube, alle Demokratinnen und Demokraten in diesem Land sollten sich Sorgen machen, wenn man es sieht. Aber dieses Ergebnis stärkt man auch dadurch, wenn man jetzt rechte Narrative nutzt, wenn man russische Propaganda verbreitet an diesen Stellen. Und dafür trägt auch die Union, dafür trägt Friedrich Merz eine Verantwortung.
Was
an dem, was ich gesagt habe, war nicht korrekt?
Frau Reuschenbach, hilft diese Diktion oder arbeitet sie den Falschen zu?
Ganz klar, Letzteres. Also dazu gibt es auch empirisches Datenmaterial, das belegt, dass solche populistischen Narrative am Ende denen zuträglich sind, die man als das Original bezeichnen könnte. Also ich teile, was Herr Spahn gesagt hat, dass es natürlich möglich sein muss, Oppositionsarbeit kritisch und auch wirklich kritisch zu machen. Und wenn offensichtlich die CDU, die Union Bedarf sieht, über die Migrationspolitik zu reden, dann soll sie das tun. Aber Sie haben selber gerade gesagt, die Frage ist, mit welcher Sprache tut sie das? Und da, Herr Alexander, würde ich auch Ihnen so ein bisschen doch widersprechen wollen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Friedrich Merz mit der politischen Erfahrung und dem Intellekt einen solchen Begriff wirklich aus Versehen einbringt. Er ist ihm ja auch nicht in den Mund gelegt worden, sondern es war ein explizites Interview, in dem er den Begriff selbst gewählt hat. Und das, glaube ich, ist in solchen Zeiten sehr gefährlich. Wir haben das gesehen. Ich erinnere kurz an Markus Söder und die Situation in der Bayerischen Landtagswahl und die Frage, inwiefern wird eine solche Sprache dann, ja, sozusagen zahlt aufs eigene Wählerkonto ein oder auf das der anderen. Und da ist es eben genauso passiert. Insofern, glaube ich, muss man aufpassen, wenn alle offenbar dieses Ergebnis so beunruhigt, dass man nicht durch solche Handlungen, durch solche Sprache dem nochmal zuträglich ist, will aber auch ergänzen, dass man sich natürlich zu einfach macht, wenn man jetzt sagt, der Zugewinn der AfD ist einfach die Schuld der Union, ja, sondern natürlich trägt auch Krisenkommunikation, Dinge, über die wir eben gerade schon gesprochen haben, auch dazu bei, dass Verunsicherung zunimmt und absolut, dass eben womöglich Protestwahlpotenziale bei der AfD steigen.
90% der Befragten, die die AfD wählen wollten in Niedersachsen, haben gesagt, sie finden sich mit ihrer Position nirgendwo wieder und schon mal gar nicht in der Regierung.
Ich finde, wir sollten noch mal ein bisschen sortieren. Sozialtourismus ist töricht und liegt auf einer Linie, wie Markus Söder hatte mal diesen Versuch mit Asylgehalt und so weiter. Ja, ich glaube, bei Markus Söder war es Absicht, ich glaube, bei Friedrich Merz war es wirklich ein Versehen, ist aber auch egal. Das Interessante ist doch, gibt es das dahinterstehende Phänomen? Also reisen Ukrainer bei uns nur ein, um das zu kassieren und sind keine Flüchtlinge. Dafür gibt es keine Daten. Es gibt keine Daten, die das hergeben. Anders sieht es beim Pull-Faktor aus. Selbstverständlich gibt es einen Pull-Faktor, wie es auch einen Push-Faktor gibt. Die AfD leugnet immer den Push-Faktor, andere leugnen den Pull-Faktor. Ich erinnere mich noch, die Arbeitsministerin Andrea Nahles versuchte mal ein Gesetz zu machen, dass man ein bisschen weh absenkt bei Flüchtlingen im Gegensatz zum Existenzminimum. Und das hat sie nicht getan, weil sie Flüchtlinge nicht mag, sondern weil das eine Realität in der Migration ist. Und wenn man sich damit beschäftigt, es gibt in Westafrika Familien, die einen Einzelnen losschicken, aus großer ökonomischer Not, und die überlegen sich natürlich, welches ist das Zielland. Und Länder, die Flüchtlinge sehr schlecht behandeln, nehmen wir mal Ungarn zum Beispiel, senken auch diesen Pull-Faktor über jedes seriöse Maß hinaus. Also darüber kann man sprechen. Das muss auch in der Debatte bleiben können, sonst kann man seriös nicht mehr über Migrationspolitik sprechen.
Aber niemand verhindert diese Debatte. Ich sage nur, wenn man das kurz vor der Landtagswahl macht, wenn man das in dem Setting macht, wie Herr Merz das gemacht hat, ein politischer Vollprofi, dann weiß man doch, worum es geht. Und na, Herr Alexander, wenn wir jetzt in der Regierung, wenn wir ein Einwanderungsgesetz vorlegen werden, wenn wir gucken, wie wir Fachkräftezuwanderung regeln, dann werden wir diese konstruktive Debatte haben. Da wird es drum gehen. Deutschland braucht Leute, die hierher kommen, und wir müssen gucken, wie wir das vernünftig regeln.
Aber hoffentlich vermischen Sie das nicht,
weil Asylbewerber
dürfen auch kommen, wenn sie nicht Fachkräfte sind. Das ist auch sehr wichtig.
Ich rede jetzt aber gerade von Fachkräften, und da ist die Union eingeladen, das konstruktiv mitzudiskutieren. Aber wenn das kurz vor einer Landtagswahl kommt, und das hatten wir jetzt schon zig Mal, und ich erinnere an Hessen damals, und wo kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben? Das Land ist einfach weiter, als Friedrich Merz es in dieser Situation glaubte. Der hängt da noch 20 Jahre zurück. Gott sei Dank waren die Bürgerinnen und Bürger Niedersachsen resilient, zu sagen, wir fallen nicht auf diese Falle rein.
Aber jetzt erleben wir ein Phänomen, wo wir ganz gut aufpassen müssen.
Ihr redet jetzt seit 3 Wochen selbst den ganzen Tag darüber,
Merkel. Also, Sozialtourismus ist töricht. Das dahinterstehende Phänomen ist in den Daten nicht nachweisbar. Aber Pull-Faktor ist etwas, was Wissenschaftler gebrauchen, was Leute gebrauchen, die sich mit Migration beschäftigen, und was ich auch niemandem aus einem Leitartikel streichen würde. Das muss man nicht dämonisieren, aber das auf einer Ebene zu stellen mit Sozialtourismus heißt eine Debatte platt machen, um die man sowieso nicht
rumkommt. Was macht keiner die Debatte platt? Aber trotzdem weiß ich, was es bedeutet, wenn ein Spitzenpolitiker kurz vor der Landtagswahl mit dem Wording eine solche Debatte lostritt. Und da hat Friedrich Merz eine vielleicht notwendige Diskussion selbst beschädigt.
Ich glaube, auch niemand ärgert sich mehr über diesen Begriff als er selbst. Und deswegen können wir das jetzt, ich meine, das geht jetzt seit 3 Wochen, dass über diesen Begriff die ganze Zeit geredet wird. Dann wird sich eher aufgeregt, ob künstlich oder tatsächlich, mag ich nicht zu beurteilen. Anstatt also entweder das Thema zu besprechen, vernünftig, so wie gerade dargestellt, meinetwegen auch strittig. Es gibt ja ganz, also lesen Sie das Wahlprogramm der Linkspartei und das der Union zum Thema Migration. Da gibt es ziemlich große Unterschiede, und dann kann man wählen. Oder eben über andere Themen zu sprechen. Aber ich empfehle uns tatsächlich, wenn denn dann jemand sagt, das Wort hätte ich besser nicht benutzt, dass man dann vielleicht auch mal nicht immer wieder damit anfängt. Sonst ist irgendwann ist auch mal Populismus aber andersrum.
Es gehen wir einen Schritt weiter. Es geht um eine herangehensweisende Migrationsdebatte, die auf Angst setzt. Und das bringt niemand weiter.
Herr Alexander, darf sich Olaf Scholz eigentlich irgendwas auf das gute SPD-Ergebnis in Niedersachsen einbilden?
Also ich finde ehrlich gesagt schon. Weil wenn man bedenkt, diese Regierung steht ja echt unter Druck. Also Krieg, Inflation, bald Gaspreise. Also das muss man erstmal so wegregieren. Und das finde ich erstaunlich. Ich habe ja schon erklärt, dass das was mit der Union zu tun hat und was mit der AfD zu tun hat. Aber trotzdem, gewonnen ist gewonnen. Und diesen Abend hat die SPD gewonnen. Da hilft nichts.
Ich will mit Ihnen auch da auf eine Grafik draufschauen. Da muss man ja sagen, Olaf Scholz kommt in den Augen der Befragten, der in Niedersachsen Befragten, nicht so irre gut weg. 67% sagen, er wirkt auf mich zögerlich und unentschlossen. Immerhin noch 49% der SPD-Anhängerinnen und Anhänger sagen das. 44% sagen nur, er sei seiner Aufgabe als Bundeskanzler gewachsen. Und 23% sagen nur, er gibt in der Bundesregierung eine klare Linie vor. Frau Reuschenbach, normalerweise sagt man doch, in der Krise scharen sich die Menschen hinter der Exekutive. Warum klappt das hier nicht?
Also ich glaube, es ist vor allen Dingen erstmal eine ganz besondere Situation. Das muss man nochmal betonen, denn wir haben nicht nur eine Ausnahmesituation im Sinne der Krisen, sondern wir haben auch ein unerprobtes Bündnis. Und ein Bündnis, das auch keine Liebesbeziehung ist. Ich glaube, das würden auch alle drei unterschreiben. Sondern ein aus gesundem Verantwortungsgefühl entstandenes Bündnis, lagerübergreifend, von dem wir wussten, trotz aller Aufbruchserzählungen, die man sich selbst gegeben hat, dass insbesondere gerade die Finanzpolitik der Lackmustest werden würde. Und das ist es jetzt umso mehr geworden durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Was ich aber auch ergänzen möchte, ist, es lohnt sich, zumindest aus meiner Perspektive, auch mal zu vergleichen, wie steht diese Regierung jetzt da in der Bewertung, wie Sie es gerade gezeigt haben, im Vergleich zu früheren Regierungen. Und da sieht man eben, ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Also wenn man zum Beispiel mal an ein ähnliches, also eine neue Konstellation oder eine länger nicht dagewesene Konstellation denkt, dann wäre man bei 2009 bis 2013 eine schwarz-gelbe Regierung, die am Anfang, also in den ersten Monaten der Legislatur, noch schlechtere Zustimmungswerte eingefahren hat. Und auch sonst ist diese Bewegung, dass nach einer Wahleuphorie und dem Schmieden eines neuen Bündnisses dann die Realität eintritt, nicht ganz also das passiert schon mal, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen müssten, da ist die Ampel aktuell ein totaler Ausrutscher. Aber natürlich muss die Gesamtheit dieser Daten einem schon zu denken geben, wenn man zum Beispiel schaut, nicht nur die Unsicherheit, was eben angesprochen wurde in der Bevölkerung, sondern zum Beispiel auch Vertrauen in die Demokratie.
Ja.
Diese Dinge, die wir ja auch alle miterheben, die wir immer sehen in wöchentlichen Umfragen oder monatlichen. Und wenn da insgesamt dann eine Gemengelage entsteht, die nach unten zeigt, dann kann das natürlich keinem egal sein. Und zwar sowohl den Regierungsparteien nicht, als auch denen, die konstruktive Oppositionsarbeit machen.
Was muss der Bundeskanzler an seiner Amtsführung und an sich verändern?
Vor allem sind es die Aufgaben, die vor uns liegen, die angepackt werden müssen. Also, und das ist ja beschrieben worden von allen jetzt hier, wie groß diese Aufgaben sind. Und wir werden gemessen die nächsten Wochen, die nächsten Monate, die nächsten 2 Jahre daran, wie gut wir das Land durch diese Krise bringen. Das ist das Entscheidende. Kriegen wir den Gaspreis runter, kriegen wir die Industrie abgesichert. Hier in Deutschland kriegen wir den Mittelstand, die Arbeitsplätze, den sozialen Zusammenhalt. Das ist die Messlatte für diese Regierung. Und ich will einfach nur daran anknüpfen. Und das ist für mich das Entscheidende. Wir haben gesagt, wir machen eine Regierung auf Augenhöhe. Das ist nicht mehr das Koch-Kellner-Verhältnis, das wir 98 hatten, wo wir 40% hatten und die Grünen hatten 8, sondern wir sind 3 Partner, die sich in die Hand versprochen haben, dass sie eng zusammenarbeiten. Dafür war ein bisschen zu viel Diskussion die letzten Wochen.
Aber das sind die Werte von Olaf Scholz. Und
ja, aber wissen Sie, für mich ist entscheidend, was am Ende steht. Und am Ende muss stehen, dass die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land sagen, der Kanzler hat mit dieser Regierung uns durch eine echt herausfordernde Zeit.
Komischerweise sagt das selbst nicht die Bürgerin Ricarda Lang. Die hat gestern ein Interview der Zeit gegeben und gesagt, nach der MPK von dieser Woche hätte sie auch das Gefühl, es ginge zu langsam. Das klingt für mich nach zögerlich und unentschlossen. Sie wünschten sich, so haben Sie gesagt, Frau Lang, bei den Absprachen zwischen Bund und Ländern mehr Tempo aus dem Kanzleramt. Bums. Was sagen Sie uns damit? Dass es der Kanzler ist, der die Bewältigung der Krise verschleppt?
Nein, Quatsch. Also es wäre ja komplett absurd, wenn ich als Regierungspartner jetzt rufen würde nach dem Kanzler. Der muss das mal klären.
Aber komischerweise sagen Sie es ja.
Tatsächlich gab es
mehr Tempo aus dem Kanzler.
Gab es einen Moment nach der MPK, wo viele das Gefühl hatten, sollte da nicht schon mehr stehen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt alle dran arbeiten. Ja, auch das Kanzleramt. Wir alle müssen da aber schneller werden. Ich bin optimistisch, dass wir es morgen hinbekommen werden. Wir werden ein Ergebnis der Gaskommission bekommen. Das gilt es dann sehr, sehr schnell umzusetzen. Und ich glaube, was wir vor allem auch als Regierung auf dem Schirm haben müssen, neben all diesen ganz konkreten Punkten, die wir jetzt als unmittelbare Krisenbewältigung haben. Sie haben es vorher angesprochen und ich stimme Ihnen total zu, jetzt so zu tun, als wäre das AfD-Ergebnis auf allein die Union oder auf eine Aussage zurückzuführen, damit würde sich jeder und auch ich viel zu leicht machen. Sondern was wir tatsächlich sehen, sind reale Ängste, sehr, sehr viele Existenzängste. Und was wir jetzt hinbekommen müssen, diese Regierung, zwar alle 3 Partner zusammen, ist, dass die Menschen nicht nur kurzfristig das Gefühl haben, wir werden entlastet, sondern dauerhaft besser aufgestellt sind für diese Krisen. Mindestlohn, Kindergrundsicherung, Bürgergeld. Es geht jetzt darum, den sozialen Frieden in diesem Land zu wahren und damit auch die Demokratie zu verteidigen.
Aber Frau Lang, wie kann es sein, frage ich auch Herrn Klingbeil, wie kann es sein und wer trägt dann dafür für die Verantwortung, Sie haben das Kanzleramt ins Spiel gebracht, dass diese Woche eine eigens verschobene MPK ergebnislos zu Ende geht? Man fragt sich, warum wird sie dann überhaupt auf diesen Tag verschoben. Der Kanzler hatte vorher Corona, da klappt das nicht. Aber dann erwartet man, da kommt auch was bei rum. Wie kann es sein und wer trägt die Verantwortung dafür, dass diese Kommission erst Mitte September eingesetzt worden ist, wenn selbst eine der 3 Vorsitzenden, Veronika Grimm, Ihnen sagt, verstehe ich überhaupt nicht. Das hätte man vor Monaten machen können. Dann hätten wir auch mehr Zeit gehabt und beschwert sich öffentlich darüber, wie ich finde, zu Recht, dass sie jetzt aber extrem unter Zeitdruck gesetzt wird, dass die Kommission morgen was präsentiert. Wie kann das sein? Und wer trägt die Verantwortung?
Erstmal muss man erst sagen, dass nicht davor nichts passiert ist, sondern wir haben als Regierung 3 Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Wir haben Entlastungspakete
mit der Strompreisbremse auf den Weg gebracht. Die MPK hat ja nicht zugestimmt.
Ja, aber auf dem Weg ist es ja trotzdem. Es wird gerade europäisch umgesetzt.
Aber ist es damit nicht.
Ja, es ist noch nicht angekommen, aber es ist viel Geld bei den Bürgerinnen angekommen. Und ja, das Weitere muss schnell ankommen. Aber es wird gerade auch europäisch genau daran gearbeitet. Strompreisbremse, übrigens auch Solidaritätsabgabe für die Energiekonzerne, die riesige Gewinne gemacht haben.
Etliche
und ja, Verantwortung
haben schon
tragen jetzt
so
Bund und Länder. Denn ja, wir als Bundesregierung tragen die Verantwortung. Aber wenn man schaut, gibt es ein Ergebnis nach einer MPK, liegt die Verantwortung auch bei den Ländern. Auch die müssen jetzt mitziehen. Die haben teilweise, finde ich, sehr berechtigte Forderungen, Regionalisierungsmittel, also mehr Geld für den Ausbau der Bahn. Aber manchmal, wenn ich mir zum Beispiel einen Markus Söder anschaue, hat man ja auch da das Gefühl, da geht es gerade eher um persönliche Profilierung, als darum, schnell eine Lösung zu finden mit dem Bund gemeinsam. Da wird nicht ein einziger, ich werde Ihnen jetzt nicht sagen, die Person trägt Verantwortung, sondern alles sind gefragt, Bund und Länder, jeder in Regierungsverantwortung muss sich jetzt beweisen.
Sie haben gesagt, mehr Tempo aus dem Kanzleramt.
Weil Sie mich jetzt auch gefragt haben.
Ja.
Diese Gaskommission, die wir im letzten Koalitionsausschuss beschlossen haben, ist ja auch eine Reaktion darauf, dass Putin den Gashahn komplett zugedreht hat. Das müssen wir auch zeitlich
rechnen.
Herr Alexander, also, wir haben hier noch gesessen im Frühjahr, Sie auch. Frau Grimm war hier mit in der Sendung. Da hieß es, Gas haben wir gar kein Problem. Wir können von unserer Seite zudrehen. Jetzt haben wir aber festgestellt, dadurch, dass Putin zugedreht hat, die Speicher sind zwar voll, aber wir haben ein Problem. Und ich will mich gar nicht, wenn es nach mir geht, auch schneller. Ich finde auch, dass viele Entscheidungen aus meiner Sicht schneller kommen müssen. Aber trotzdem müssen sie ja gründlich getroffen sein. Wir entscheiden gerade über 200 Milliarden. Das ist eine große Summe,
wo auch Ministerien,
weil es erstmal wichtig ist, dass das Geld zur Verfügung gestellt wird, damit diese Kommission weiß, in welchem Rahmen sie arbeiten kann. Und das Signal an die Bürgerinnen und Bürger, das Signal an den Mittelstand, die Bäckereien, die Industrie, sagen, wir nehmen jetzt dieses Geld um die Hand, um die Arbeitsplätze zu sichern, ist sehr wichtig. Aber dass Expertinnen und Experten jetzt in einer Geschwindigkeit von, ich glaube, 10 Tagen sind es dann insgesamt, sagen, wir entwerfen ja ein Modell, wie wir den Gaspreis runterdrücken, das ist doch ein großes Tempo. So, dass das alles noch schneller gehen muss in der Situation, wie wir gerade haben, stimme ich zu und will ich gar nicht dagegen reden, aber trotzdem entscheidet diese Regierung gerade in einer Riesengeschwindigkeit über Milliardenpakete, also die uns helfen werden,
Sommer vertrödelt.
Herr Alexander.
You never walk alone, kommt, glaube ich, aus July.
Ja, Sie sind dran.
Also Frage, warum entscheiden die so langsam? Weil die erst was anderes entschieden haben. Die erste Entscheidung war die Gasumlage. Und die Gasumlage sollte nicht die Preise senken, sondern die gestiegenen Preise auf alle Gaskunden verteilen. Dann hat man gemerkt, dass das vielleicht keine gute Idee ist und hat neu angefangen. Da ist die Zeit verloren gegangen. Und das Zweite ist, dass diese Regierung viel mehr koordinieren muss als andere Regierungen. Und wenn sie fertig koordiniert hat, ist es so wie so ein Jenga-Turm. Kennen Sie dieses Kinderspiel? Ja, okay. Da darf nicht eins rausgezogen werden, dann bricht alles zusammen. Und das macht dann weitere Verhandlungen mit Ländern zum Beispiel schwierig. Und es kommt noch dicker. Also ich war jetzt mit Scholz bei der Europäischen Politischen Gemeinschaft, da waren die ganzen Europäer. Und die haben sich doll aufgeregt über die 200 Millionen. Zwei EU-Kommissare haben einen Brief geschrieben. Und sie haben sich auch aufgeregt, weil ihnen niemand vorher Bescheid gesagt hat. Weil wenn der
gibt
die
ja
größte
noch kein Modell.
Also, ja, aber das, Sie können doch nicht Sie gehen nach Europa und sagen, wir legen 200 Milliarden auf den Tisch. Ja. Die anderen Europäer sagen natürlich, oh Gott, was macht das denn mit unseren Unternehmen und so weiter? Denen hat aber niemand Bescheid gesagt. In einem Binnenmarkt.
Ja, schön,
und jetzt sagen Sie, wir konnten euch nicht Bescheid sagen, weil wir kein Modell haben. Aber da merken Sie doch.
Es wird morgen einen Vorschlag geben. Natürlich wird das mit den europäischen Partnern koordiniert.
Warum
und
denn
die meisten unserer europäischen Partner, Alexander, das wissen Sie auch, die meisten unserer europäischen Partner haben Programme schon auch auf den Weg gebracht.
Ja, die sind auch gar nicht dagegen, was sie machen. Die würden nur gerne vorher Bescheid wissen.
Und wenn wir ein Modell haben, reden wir mit denen auch. Keine Sorge.
Aber man fragt sich ja, warum gab es diese Pressekonferenz zu den 200? Also was sollte die bezwecken? Ich habe noch nie gesehen, dass es eine Pressekonferenz gibt, wo sich ein Finanzminister, ein Wirtschaftsminister, ein Bundeskanzler hinsetzen und sagen, es gibt jetzt 200 Milliarden, wofür genau, wissen wir noch nicht, aber es sind auf jeden Fall schon mal 200 Milliarden, damit ihr irgendwie alle euch beruhigen können.
Naja, aber die Antwort hat doch Herr Alexander gerade gegeben.
Ja, weil die Finanzierungsfrage aber den Weg macht man doch andersrum. Also so habe ich das mal gelernt. Man schaut sich doch erst an, was man machen will. Idealerweise ein Gasgrundbedarf. Unterstützung idealerweise für Handwerk, Betriebe, Mittelstand, energieintensive Unternehmen. Die brauchen alle endlich mal eine Idee davon, was sie jetzt in diesem Winter, der ist nämlich ziemlich bald, das wissen wir übrigens schon seit ein paar Monaten, dass Winter kommt. Die brauchen alle eine Idee, was passiert. Und dann schaut man doch erst, was man macht und dann stellt man das Gesamtkonzept mit dann vielleicht 200 Milliarden Euro vor. Jetzt haben wir diese Summe.
Sie haben das schon gesagt.
Alle sind nervös. Und keiner weiß, warum. Was da passiert.
Kann es jetzt auch noch passieren, dass morgen die Gaspreiskommission etwas präsentiert, was überhaupt gar nicht dem entspricht, was Sie angekündigt haben, bei dem wenigen, was Sie wussten, was die Kommission vorlegen würde? Herr Spahn hat es ausgeführt, erstmal die 200 Milliarden ins Schaufenster gestellt, man wusste es noch nicht. Kann das passieren, dass die Kommission morgen nur die schon bekannte Einmalzahlung vorschlägt und es gar keine Gaspreisbremse wird? Denn Veronika Grimm hatte ich jetzt die Woche fast so verstanden. Können wir uns ja mal anschauen, was die gesagt hat. Wie gesagt, eine der drei Vorsitzenden der Gaspreiskommission.
Wichtig wird sein, einen hohen Sparanreiz zu erhalten. Bei einer Einmalzahlung wäre das ganz klar der Fall. Einen viel geringeren Sparanreiz hätte man, würde man den Gaspreis um einen bestimmten Prozentsatz senken.
Kann das sein, Herr Klingbeil, dass das jetzt rauskommt, dass morgen die Kommission vorschlägt, für diesen Winter eine Einmalzahlung von mir aus im vierstelligen Bereich anzukündigen und erst im nächsten Winter dann eine sorgfältig ausgearbeitete Gaspreisbremse, die ja nicht trivial ist,
vorzulegen? Nö, das ist nicht trivial. Also ich weiß nicht, was rauskommt. Ich kenne keine Ergebnisse, die Sie morgen vorschlagen werden. Aber ich setze darauf, dass es genau diese Mischung sein wird. Aus Sparanreizen, aus finanzieller Entlastung, auch um die Inflation zu senken, wird es wichtig sein, dass wir an den Gaspreis rangehen. Und morgen soll es ein Ergebnis geben.
Wissen Sie was?
Ich finde, das wird so ein Stilmittel, dass man Sonntagabend an eine Will guckt. Letztes Mal war es Christian Lindner, der hier saß. Haha, ich weiß, was morgen kommt, aber ich verrate es nicht. Er sagt, er weiß es noch nicht mal.
Nervt mich auch total.
Es kann doch nicht sein, dass das Montag 8 Uhr morgens entschieden wird. Nee, Scherz beiseite. Da ist ein Philosophieunterschied. Frau Grimm ist ja Wirtschaftswissenschaftlerin und die hat den Punkt, den die immer die Grünen gemacht haben und der auch eigentlich nicht unklug ist. Wir müssen ja wirklich weniger Gas. Also es hilft ja, wenn die Leute sagen, dreh die Heizung ab. Hilft objektiv dem Klima und gegen Putin und so weiter. Und die SPD, zum Beispiel Herr Weil hat es im Wahlkampf gemacht, sagt, nein, wir müssen die Rechnung auch runter machen. Weil selbst wenn die Leute den Einmalbetrag überwiesen kriegen, ärgern sie sich trotzdem über ihre Rechnung. Und die Grünen-Wähler ärgern sich vielleicht ein bisschen weniger, weil sie tendenziell ein bisschen dicker haben, aber so. Und diesen Effekt, schrumpfen wir die Rechnung, oder machen wir den Sparanreiz? Darum streitet die Kommission. Und das Interessante ist, wenn die jetzt morgen auf der Grimm-Position rauskommen, was ich leider auch nicht weiß, macht die Regierung das denn? Weil wir haben ja schon mal erlebt beim Stresstest, da hat Robert Habeck seine vier Experten hingesetzt, die haben vorgetragen und dann sagte er, das bedeutet, dass die in die Reserve gehen und wir saßen da mit den Fachredakteuren, eigentlich haben die doch jetzt gerade das Gegenteil gesagt. Also, ja.
Was machen Sie dann, Herr Klingbeil? Sie haben nämlich am Donnerstag im Morgenmagazin noch mächtig was versprochen. Da haben Sie gesagt, es sei wichtig, dass die Entlastungen noch dieses Jahr bei den Bürgerinnen und Bürgern ankämen. Das bedeutet auch ein richtiges Tempo in den anstehenden Gesetzgebungsverfahren. Die Maßnahme führen Sie dann weiter aus, werde die Preise wirklich massiv nach unten drücken. Versprechen Sie da im Zweifel was, was Sie womöglich überhaupt nicht halten können, wenn Frau Grimm und andere sagen, bitte Leute, das Sichere ist Einmalzahlungen?
Also ich habe gesagt, dass ich will, dass die Maßnahmen dieses Jahr noch greifen und dass sie den Gaspreis senken. Das ist meine Anforderung an diese Kommission. Und dafür sind 200 Milliarden ordentlicher Betrag. Damit kann man das erreichen.
Das heißt, Sie würden das dann auch durchdrücken, egal was die vorschlagen?
Nee, ich gehe davon aus, die Kommission ist ja dafür eingesetzt, den Gaspreis zu senken. Die Kommission ist dafür da, damit wir gut durch den Winter und den nächsten Winter durchkommen. Die Kommission ist dafür da, dass wir Arbeitsplätze in diesem Land sichern. Und die Kommission ist dafür da, dass wir den sozialen Zusammenhalt sichern. Das ist das, was wir gebeten haben als Regierung, dass sie das auf den Weg bringen. Und da wird es morgen Modell geben. Und ich gehe fest davon aus, dass diese Parameter, die ich dann im Interview genannt habe, dass die damit erfüllt werden.
Also egal, was die Kommission vorschlägt, die Regierung macht eine Gaspreisbremse.
Nee, wir haben uns ja auf eine Gaspreisbremse geeinigt. Und jetzt hat eine Kommission einen klaren Auftrag, ein Modell für diese Gaspreisbremse zu erarbeiten. Das heißt, es geht ja gar nicht gegeneinander. Und ja, dass in so einer Kommission auch unterschiedliche Philosophien vertreten sind, das ist ja gut. Also sich Experten mit unterschiedlichen Meinungen zu holen. Und ich finde auch, dass eine Kommission in einer Zeit, wo es darum geht, wie wir Gas sparen können, das auch mitbedenkt, ist total wichtig. Ich würde allerdings nicht zustimmen, dass es diesen reinen Dualismus gibt, wie Sie es gerade dargestellt haben, Herr Alexander. Denn was ja durchaus zum Beispiel auch mein Konzept wäre, ist ein gedeckelter Preisdeckel. Das heißt, ich nehme einen Prozentsatz vom vorherigen Verbrauch, da kann man schauen, wo man es genau ansetzt, und den deckle ich im Preis. Das heißt, die Leute werden direkt auf der Rechnung entlastet, haben damit auch eine soziale Sicherheit, übrigens sowohl Bürgerinnen als auch kleine mittelständische Unternehmen. Und bei dem höheren Preis, der über diese Deckelung hinausgeht, da gilt dann der Marktpreis. Der wird weiterhin sehr hoch sein, der wird übrigens auch über die nächsten Jahre sehr hoch sein, und ich habe gleichzeitig einen Sparanreiz. Und ich glaube, diese Verbindung von Sicherheit und Sparanreiz ist aus meiner Sicht ein sehr kluges Modell. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Kommission dabei morgen auch rauskommt, und dann werden wir natürlich politisch damit arbeiten. Und ein Punkt vielleicht noch, weil es häufig gesagt wurde,
was heißt das, politisch damit arbeiten?
Nein, dann werden wir schnell daraus auch wirklich Realität werden lassen. Und vielleicht ein Punkt, weil es mehrmals angesprochen wurde, die 200 Milliarden, warum wurde das so früh gesagt? Sie haben es ja selbst gesagt, wir hatten die Debatte um die Gasumlage. Ich glaube, es ist gut, dass wir es hinbekommen haben, dass sie jetzt nicht in Kraft getreten ist. Was ja hinter der Gasumlage stand, war auch immer die Finanzierungsfrage. Also finanziert man aus Haushaltsmitteln oder geht man einen anderen Weg? Und deshalb ist die Tatsache, dass sich diese Ampel jetzt in schwierigen Zeiten, und ich glaube auch für alle drei Parteien ein weiter Weg oder kein einfacher Weg, darauf geeinigt hat, 200 Milliarden in die Hand zu nehmen. Also nicht zu sparen, sondern hier jetzt zu investieren. Das ist ein politisch unglaublich viel wert. Die Finanzierungsfrage ist hier nicht trivial.
Aber ich will Sie auch nicht erschrecken, aber bei dem 80-20-Modell würde ich mitgehen. Also da sind wir uns einig.
Wir drei noch mal auf was, hier ist gerade was total Interessantes passiert. Frau Lange hat gesagt, die 200 Milliarden mussten kommen, weil die Gasumlage sonst gekommen wäre. Also wenn das stimmt, muss eine Regierung diesen Wahnsinnsbetrag in die Hand nehmen, um eine Maßnahme zu verhindern, die sie einen Monat vorher selbst eingeführt hat.
Nein, nicht um die Gasumlage sollte ja Geld bringen,
30 Milliarden. Donnerstag mussten die 200 Milliarden vorgestellt werden, weil Samstag der Stichtag für die Gasumlage gewesen wäre.
Aber nicht um eine Maßnahme zu verhindern, um das zu sichern, was hinter der Maßnahme stand. Und das war, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, indem man die Gasunternehmen stabilisiert. Zweitens, die Preise zu senken, indem man eine Gaspreisbremse auf den Weg bringt. Und drittens, Unternehmen in dieser wirklich verdammt schwierigen Lage zu unterstützen. Das steht hinter diesen 200 Milliarden. Das sind die drei Versprechen, die dahinter stehen, und die werden jetzt erfüllt.
Der spannende Punkt ist doch, Sie, Frau Lang, Herr Klingbeil, auch wir haben es wie gesagt schon mehrfach in den Bundestag eingebracht, sind für einen Gasgrundbedarf. Das können wir streiten, 75% oder 80% vom Vorjahresverbrauch, finden wir eine Lösung. Wir sagen maximal 12 Cent, Sie sagen vielleicht maximal 10 oder 13 Cent, finden wir auch eine Lösung. Ich verstehe nicht, das Konzept gibt es übrigens seit März, diesen Vorschlag. Ich verstehe halt nicht, dass sozusagen es eigentlich jeder sagt, es müsste so kommen, man dann aber jetzt noch eine Kommission braucht,
die das nochmal,
ja, in der Regierung scheinbar schon.
Die Energieversorger haben auch gesagt, angesichts des riesen Verwaltungsaufwands, den das verlangt, ihr Modell auch, dass der
Gasbremse,
könnten sie auf die Schnelle nicht umsetzen.
Umso wichtiger wäre es gewesen, es schon im Sommer zu entscheiden. Ich sage noch einmal, den Vorschlag gibt es lange. Und ich höre jetzt zumindest mal bei zwei der größeren Regierungsparteien eine große Sympathie für diesen Ansatz heraus, weil es eine kluge Kombination ist, das stimmt ja. Aus Sicherheit, jeder kann mit einem Taschenrechner ausrechnen, was ihn maximal für zumindest einen großen Teil erwartet in diesem Winter. Und gleichzeitig bleibt aber der Anreiz erhalten, einzusparen. Das ist ein kluger Ansatz. Und zumindest mal, es sagt nicht jeder in der allgemeinen Debatte, das stimmt, aber zumindest mal in der politischen Debatte gibt es dafür eine sehr, sehr breite Mehrheit, und die gibt es eigentlich auch schon seit Sommer. Stattdessen haben wir jetzt diese Gasumlage, okay, die ist jetzt weg. Aber ich verstehe halt nicht, warum das jetzt schon wieder Wochen brauchen muss, weil jeder von uns weiß, bis das gesetzgeberisch umgesetzt wird, also wenn das dieses Jahr noch, wie Herr Klingbeil angekündigt hat, in Kraft tritt und auch spürbar ist für die Bürgerinnen und Bürger, mach sofort mit, bin ich dabei, aber ich würde mich überraschen.
Frau Reuschenbach, einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist politische Kommunikation. Was haben wir denn für einen Salat, wenn die Gaspreisbremse morgen gar nicht vorgeschlagen wird von dieser Kommission, haben aber jetzt ewig und drei Tage darüber gesprochen?
Also einen großen Salat, und ich glaube vor allen Dingen eine Situation, die man sich so nach den Geschehnissen der letzten Wochen nicht ohne weiteres erlauben kann. Also wir haben ja eben über diese Pressekonferenz gesprochen und über diese Ergebnislosigkeit, und wir sind ja mit diesem Format der Ministerpräsidentinnenkonferenzen über die Jahre der Pandemie auch mal gut und mal weniger gut in Berührung gekommen. Und ich glaube, wir sehen einfach ganz eindeutig an den Zahlen, die Sie eben gezeigt haben, dass diese Unsicherheit, diese Ängste, die da sind, wirklich klare Antworten brauchen. Und das scheint es mir fast ein bisschen so zu sein. Ich fühlte mich tatsächlich an die Pandemie erinnert, bei der Gasumlage zum Beispiel an die Osterruhe. Also diese vorschnellen Schüsse, man will was präsentieren, man wirkt fast ein bisschen getrieben von der Situation. anstatt vor, also in Corona-Zeiten haben wir gesagt, vor die Welle kommen, ich benutze diese Chiffre nochmal, anstatt das Gefühl zu haben, wir führen die Lage von vorne. Und das ist jetzt passiert. Ich glaube auch, dass wir eine neue Fehlertoleranz brauchen in der deutschen Politik, die auch heißen muss, man darf Dinge falsch machen und muss sich korrigieren dürfen. Ich glaube, wer in Krisenzeiten regiert, und zwar unabhängig davon, welche Partei, muss das für sich in Anspruch nehmen dürfen. Aber auf der anderen Seite heißt es eben auch, jetzt muss Krisenkommunikation besser funktionieren.
Danke. Danke für die Diskussion. Die Tagesthemen nach uns. Ingo, was macht ihr jetzt gleich?
Tja, wir schauen natürlich auf die Wahl in Niedersachsen und diesmal fragen wir besonders die CDU, warum sie ihr Ziel dort bei weitem nicht erreicht hat. Ich spreche mit der Vizeparteichefin Silvia Breher gleich in den Tagesthemen.